Es handelt sich um ein Konzept, das Europäer und Amerikaner zu faszinieren vermag. Die tonangebenden Israelis und Palästinenser jedoch nicht. Man kann noch weitergehen und sagen, dass die Israelis beispielsweise diese Vision als bedrohlich empfinden. Der Kampf gegen die Araber eint ihre Gesellschaft, die im Inneren voller Brüche und Spannungen ist. Säkulare Juden gegen orthodoxe, fundamentalistische Juden, russische Einwanderer gegen äthiopische. Eine bedrohliche Kluft zwischen Arm und Reich. Träumen wir für einen Augenblick. Was wäre, wenn plötzlich der Frieden ausbreche? Freundlich winkende Araber als Nachbarn in einem demokratischen Palästina? Dann müsste sich Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte ernsthaft überlegen, welchen Staat es für sich selbst will, was die Identität dieser Nation ist. Es gelte, Wege zu finden, um zu verhindern, dass sich verfeindete Gruppen innerhalb Israels gegenseitig zerfleischen. Und man müsste Verwendung für all die Soldaten, Waffen und Rüstungsfabriken finden. Die militärischen Strukturen, die das Land prägen, müssten in zivile umgewandelt werden. Angesichts dieser gigantischen Aufgaben erscheint dieser Gesellschaft offensichtlich die Eskalation von Gewalt, so bizarr das klingt, als das kleinere Übel. Ähnliches gilt für die andere Seite. Auch die Palästinenser bauen ihre nationale Identität zu einem großen Teil auf die Feindschaft zu Israel. Was, wenn sie dieser Feind in Frieden lässt? So fehlen auf beiden Seiten politische und geistige Führer, die durch ihr persönliches Beispiel und ihre Überzeugungskraft der Vision von fairer Koexistenz in Nahost Strahlkraft verleihen könnten. Weil die große Politik in Konfliktregionen oft versagt, bekommen Initiativen und Menschen der sogenannten Zivilgesellschaft zunehmend Bedeutung, die Friedensmacher im Kleinen. Sie finden sich mit der scheinbaren Ausweglosigkeit der Lage nicht ab, finden die Kraft, aus der Spirale der Gewalt auszuscheren. Sie schaffen es, sich immer wieder neu zu motivieren, weil sie an ihre persönlichen Visionen glauben. Als der Tamile Narasingham sein bisheriges Leben verließ, hatte er stets ein Bild vor Augen. Eine Farm, eine friedliche Oase auf dem Lande, wo es keine Rolle spielt, ob du Singalese oder Tamile bist, wo Menschen und Tiere zusammenleben. Der ehemalige Asylbewerber kehrte in seine vom Bürgerkrieg verwüstete Heimat im Norden Sri Lankas zurück. Teil seiner Vision war, dass ein einzelner Mensch sehr wohl etwas bewirken kann. Er fing an, Häuser für Kriegswitwen und Waisen zu bauen. Erst 10, dann 65, danach kleine Dörfer für hunderte Familien. Außerdem gründete er eine Schule für Gehörlose, ein Straßenkinderprojekt, eine Ökofarm und engagierte sich in der Nothilfe für die Opfer der Flutkatastrophe Weihnachten 2004. SEED nannte Singham seine Organisation. Und die Saat der Vision ging auf. Auch die Idee des Japaners Yoshioka Tatsuya schien anfangs reichlich verwegen. Er war Anfang 20, noch Student und entsprechend mittellos, als er begann, für sein Konzept Peace Boat zu werben. Anlass war eine Reform der Geschichtsbücher. Alle hatten erwartet, dass darin nun endlich die japanischen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet würden, etwa die Verschleppung und massenhafte Vergewaltigung koreanischer Frauen. Nichts dergleichen geschah. Die Bücher verschwiegen die Gräuel nach wie vor. Yoshioka beschloss, wir müssen nach Korea fahren und den Menschen dort sagen, nicht das ganze Land leugnet seine Verantwortung. Wir jungen Japaner sind anders. Zusammen mit einigen Freunden charterte er ein Schiff und dampfte nach Korea, um sich mit dortigen Friedensaktivisten zu treffen. Aus dieser ersten Mission wurden weitere. Das Schiff wurde größer. Die Passagen wurden länger. Heute umrundet das Peace Boat, ein gewaltiger Oceanliner, dreimal im Jahr den Globus. Als Botschafter des Friedens, für humanitäre Einsätze, als schwimmende Universität, in der bis zu 1000 Passagiere Konflikte und Lösungen studieren. Seit 20 Jahren segelt das Projekt ständig hart am finanziellen Schiffbruch vorbei. Dass sich jedoch auch immer wieder freiwillige Helfer und finanzielle Unterstützer finden, liegt, so meint Yoshioka, an der Faszination, die unsere Vision ausübt. Sie zieht interessante Persönlichkeiten an, wie ein Magnet. Ein Kennzeichen erfolgreicher Friedensmacher ist, dass sie ihre Projekte langfristig anlegen. Sie wissen, vertragte Konflikte lassen sich mit kurzatmigem Aktionismus nicht lösen. Die Vision, die sie entwickeln, dient ihnen auch als Navigator durch die Niederungen des Alltags, als das Licht am Ende des Tunnels, nach dem sie sich orientieren. So setzt der Benediktinerabt Benedikt Lindemann, der das deutsche Kloster in Jerusalem leitet, dem hektischen Kriegsgeschrei im Heiligen Land eine Seelenruhe entgegen, die sich aus Gottvertrauen, Meditation und einer starken Gemeinschaft speist. Politisch sind wir in diesem Konflikt neutral. Als Christen stehen wir jeweils auf der Seite der Schwachen, der Opfer. Seit mehr als 100 Jahren harrt die kleine Schar der Benediktiner auf dem Berg Zion aus, direkt an der alten Stadtmauer, die Juden und Araber trennt. Und, da ist der Abt völlig sicher, wir werden auch in den nächsten 100 Jahren hier sein und für den Frieden beten und arbeiten.